Board Game Circus Nähkästchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Board Game Circus Podcast. Und bei mir, ich bin übrigens der Dirk, falls ihr euch das fragt, sitzt natürlich der Daniel. Hi Daniel, grüß dich.
Moin Dirk, grüß dich.
Ja, ihr seid so ein bisschen runtergekommen, hoffe ich, wieder vom Messestress, denn die größte Brettspielmesse der Welt, die Spiel, hat ja in Essen stattgefunden. Ihr wart natürlich dabei mit einem eigenen Stand und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber reden. Ja, wie war es für euch? Wie hat es euch gefallen? Hat alles gut funktioniert? Was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Und vielleicht auch so einen kleinen Einblick zu geben, was heißt Messe eigentlich für so einen Verlag wie deinen Verlag, also so einen kleineren Verlag, wo man vielleicht denkt, so ja, die machen das alles hochprofessionell und durchgetaktet und ja, vielleicht kannst du ein paar Insights geben, dass das vielleicht auch nicht immer so ist. Aber ganz ehrlich, das ist bei den Großen auch wahrscheinlich nicht anders. Ja, aber lass uns doch mal anfangen, vielleicht mit so ein bisschen mit dem Team. Wer war denn so dabei? Wie kommt ihr da eigentlich unter, wenn ihr bei so einer Messe seid? Habt ihr dann ein Hotel gemeinsam? Wie läuft denn das bei euch?
Genau, also wir sind ja momentan mit mir 5 Menschen, die bei Board Game Circus angestellt arbeiten. Das sind Lisa, Frank, Sven, Johannes und eben ich. Lisa und Frank aus der Redaktion. Johannes kennt ihr vielleicht als PR-Gesicht, der bei uns auch manchmal Podcasts macht, der die Newsletter schreibt etc., den ihr aber auch im Kundenservice findet. Und der Sven macht das Translation Management. Der ist quasi der Geschäftsführer vom Translation Circus, unserem Übersetzungsstudio. Und so eine Messe ist für uns immer eine coole Gelegenheit, uns zu sehen. Wir arbeiten ja remote. Das ist so das Arbeitsmodell bei Board Game Circus. Jede Person sitzt in ihrem Büro, sitzt zu Hause im Homeoffice. Und wir sehen uns im Wesentlichen, wenn wir uns eben konkret verabreden oder gemeinsam auf Messe gehen. Und damit wir dann einen schönen Abend haben nach so einem Messetag, haben wir für gewöhnlich eben kein Hotel, sondern suchen uns immer was mit Gemeinschaftsraum, wo man zusammensitzen kann, wo man auch zusammen essen kann, wo man, wenn man dann wirklich noch die Kraft und Lust hat, auch zusammen spielen kann. Das heißt, es läuft meistens auf eine Unterkunft hinaus, egal ob jetzt bei Airbnb, Booking oder wo auch immer gebucht. Es war also auch diesmal wieder eine solche Unterkunft. Nur hat die wirklich alles in den Schatten gestellt, was wir vorher hatten.
Das war aber nicht im positiven.
Nicht im positiven Sinne. Es war das absolute Dreckloch, muss man wirklich mal sagen. Es war auch das erste Mal, dass ich beim Anbieter eine Teilerstattung erfordert habe und bekommen habe. Also so ganz arg wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber ja, mein Team und ich, wir haben da eine schwere Zeit gehabt. Die wurde uns ein bisschen versüßt dadurch, das finde ich auch irgendwie schön nochmal zu erzählen, dass wir ja noch SupporterInnen dabei hatten und konkret bei uns in der Wohnung waren noch der Stebo dabei, den kennt ihr vielleicht auch, der taucht immer mal wieder bei Better Board Games und in anderen Kanälen auf mit seinen Clips. Und Ferdinand Schnitzler war dabei, der Autor von Wildcards, das 2020 bei uns rauskam. Und Ferdi ist ja im Hauptberuf Koch und hatte sich vorgenommen und auch durchgezogen, trotz der schäbigen Küche, jeden Abend für uns zu kochen, weil wir dann Geld sparen und viel gesünder essen. Und das war der Hit.
Das klingt auch echt extrem cool. Ich glaube, ihr wart damit der einzige Brettspielverlag auf der Messe mit einem persönlichen Koch.
Das glaube ich schon und das ist natürlich geil, wenn man das erzählt, dass Ferdi da auf zwei quasi auf die Küche draufgestellten Induktionsplatten kochen musste und gar keinen echten Herd hatte. Das lassen wir in der Story einfach außen vor, dann klingt's besser. Aber der musste tatsächlich für, wie viel waren wir, 9 Personen? Genau, wir waren 9 Personen, weil es waren auch noch 2 Angehörige dabei, die uns als Supporter unterstützt haben. Dann waren wir 9 Personen in der Unterkunft und ja, koch mal für 9 Personen auf nur 2 Herdplatten.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ich finde es ja immer schon herausfordernd, auf 4 Herdplatten beschränkt zu kochen, je nachdem, was man dann kocht. Und für 9 Personen, ja, Respekt. Was gab es so abends? Gib mal einen Einblick. Ich vermute, es gab vegetarisch.
Es gab viel vegetarisch und vegan, das ist bei uns tatsächlich sehr verbreitet und wir haben vorher eine Wunschliste gekriegt oder eine Liste möglicher Gerichte bekommen, auf der wir dann ankreuzen konnten, was uns gefiel. Also da war alles dabei, irgendwie von der Ofenkartoffel mit Quark bis zur Maultäschle-Suppe. Wir hatten Pasta, wir hatten ein Risotto. Wir hatten irgendwas mit Spinat. Ach, es war grandios. Weißt du, weil es war ja auch so, Ferdi ist dann ein bisschen früher von der Messe gegangen als wir. Mit 9 Personen müssen wir sowieso 2 Autos benutzen. Und wenn wir, also die letzte Schicht, die quasi den Laden zugemacht haben, dann nach Hause gekommen sind, nach Hause in dieses Dreckloch, leider, wie gesagt, dann hat es einfach schon nach Essen geduftet. Es war genial.
Wie cool. Ja. Cool. Ja, klingt auf jeden Fall mega, muss ich sagen. Bin ein bisschen traurig, dass ich war ja letztes Jahr mit euch in der Bude. Die war ja auch besonders, aber zum Glück kein Dreckloch. Aber tatsächlich, dass ich diesmal nicht bei euch war. Naja, gut. Wobei ich jetzt im Nachhinein gar nicht weiß, also wegen des Kochens bin ich traurig, wegen allem anderen wahrscheinlich eher froh. Also von daher, ich bleib mal bei froh. Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie ging's denn los auf der Messe? Also viele können sich das vielleicht auch gar nicht so vorstellen, wie das so abläuft mit der Messe. Also wann fahrt ihr denn dahin? Wann fangt ihr an? Wann hört ihr auf? Wie habt ihr überhaupt aufgebaut? Wann geht das eigentlich los? Wie muss man sich das vorstellen? Gib da mal vielleicht so einen kleinen Einblick, wie das dieses Jahr war bei euch.
Genau, also für so einen Verlag wie unseren kann man sagen, eine Messe geht eine Woche im Endeffekt und natürlich nicht nur von Donnerstag bis Sonntag. Also wir reisen normalerweise von Montag bis Montag an. Diesmal waren wir ein bisschen besser vorbereitet mit allem, haben uns gesagt, dann machen wir von Dienstag bis Montag, also Montag als Abreisetag. Und es geht eigentlich so los, dass wir durch die weite Anfahrt an dem Anfahrttag gar nicht mehr in der Messe ankommen. Das bringt schon eine Schwierigkeit mit sich, weil Dienstagnachmittag soll man eigentlich die Neuheitenschau aufbauen. Da gibt es dann nur noch einen Notslot Mittwoch früh, den mussten wir eben entsprechend in Anspruch nehmen. Konkret heißt es also, wir haben uns am Mittwoch aufgeteilt, wer geht die Neuheitenschau aufbauen, wer baut den Stand auf. Und Dienstag war einfach nur, wir haben ja 10 Stunden fast im Auto gesessen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Klassiker, ja. Das ist natürlich super lästig, aber auch super schön, weil die Route geht halt von mir bis zu Frank knapp 2 Stunden. Dann steigt Frank mit ein und dann haben wir schon mal schöne Gespräche und dann fahren wir weiter, bis wir dann im Zweifel die nächste Person einsammeln. Ach so, und in dem Fall habe ich ja Ferdi aber noch vorher in Freiburg eingesammelt. Also halbe Stunde zu Ferdi, Ferdi einsammeln, mit Ferdi quatschen und nochmal 1,5 Stunden fahren zu Frank, Frank einsammeln. In dem Fall auch noch Familienmitglieder von Frank, die uns supportet haben. Und dann war natürlich der Wagen voll, aber dementsprechend die Stimmung auch gut.
Habt ihr so einen Tourbus dann, oder was? Das fehlt jetzt noch zum Sternekochen Tourbus.
Ich hätte gern so einen Nightliner, glaube ich, wie eine Band. Das wäre irgendwie geil auf seine
Abends
Weise.
Abends einsteigen, morgens aufwachen, dort, wo du sein musst.
Aber nur, wenn da drin eine Küche ist für Ferdi. Also wir haben das Auto gar nicht mehr so voll tatsächlich mit den eigenen Taschen. Ja, und wertvolle oder elektronische Sachen wie zum Beispiel die ganzen Kassen, die iPads, die man für die Kassen hat und so, die bringe ich mit. Aber alles andere, was wir für die Messe brauchen, liegt ja in unserem Lager bei Fulfillment Europe in Leipzig. Das kennen viele ja auch von den Bestellungen, die sie bei uns tätigen. Alles wird aus diesem Lager gespeist. Dementsprechend müssen wir halt eigentlich nur fahren und irgendwie die Strecke rumkriegen.
Ja, aber dann habt ihr ja doch auch noch ein bisschen Aufbau zu tätigen. Das macht ihr dann, wenn ich es richtig verstanden habe, am Mittwochmorgen beginnt dann quasi der große Aufbau des Standes bei euch erst.
Genau, wir haben Teppichboden und Wände, die wir bei der Messe beziehungsweise bei einem externen Anbieter ordern. Das heißt, dieser Grundaufbau, der steht dann schon oder sollte im besten Fall stehen, denn als wir ankamen, lag der Teppichboden leider nicht. Und dann haben wir halt mit einer Feuerwehraktion schnell noch den Teppichboden irgendwie bekommen, Gott sei Dank. Also am Mittwoch konnte somit der Aufbau dann doch gut durchgeführt werden. Auch bei der Neuheitenschau war das so ein bisschen Last Minute, dann da haben wir vorher im Stau gesteckt, dann hatten wir noch sehr wenige Minuten und mussten die Spiele mehr oder weniger über den Zaun werfen, um dann überhaupt noch alles reinzubekommen. Also du hast im Endeffekt einen Zeitslot, der sehr knapp ist, war das bis 8:30 Uhr, 9 Uhr, irgendwie sowas, wo du drin sein musst in der Halle, in der die Neuheitenschau aufgebaut wird. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Spiele noch in Folie, in Kartons auf Palette. Das heißt, wir haben uns zwar registriert und sind reingegangen, aber dann mussten sie wirklich noch von außen über die Spiele über den Zaun werfen, damit wir die dann drin auch noch aufbauen können. Genau. Und währenddessen wurden eben die Tische, was haben wir noch alles, unsere Theken, aber auch die ganze Standdeko aufgebaut. Und das haben dann eben 2 waren in der Neuheitenschau und 4 Leute zu dem Zeitpunkt, 5 Leute waren vor Ort und haben den Messestand aufgebaut.
Genau, und vor Ort hieß bei euch Halle 5 wart ihr untergebracht. Das ist ja so eine sehr bunt gemischte Halle, würde ich mal sagen. Da findet ja viel statt. Da gibt's, glaube ich, auch ein ein Händler oder so ein Schnäppchending, was da drin steht. Da gibt's Spieleverlage, da gibt's Hersteller, da gibt's alles Mögliche in der Halle. Ihr wart jetzt ja nicht in Halle 3, so, das gilt ja immer so als der, ja, ich will nicht sagen der heilige Gral quasi, aber das ist so der Ort, wo die ganzen Vielspielerspiele, Expertenspiele etc. stehen. Warst du denn mit dem Standort zufrieden in Halle 5? Hast du, würdest du sagen, heute aus heutiger Sicht, ja doch, das hat gut funktioniert?
Absolut. Also wir sind ja eigentlich bei Boardgame Circus Menschen, die sagen, wir müssen alles mal ausprobieren, um es beurteilen zu können. Aber es reicht mir schon, wenn ich durch Halle 3 laufe, dass ich sage, das brauche ich nicht für uns. Das finde ich für das Team zu belastend, also unter der Lautstärke zu arbeiten, teilweise in der Luft auch zu arbeiten. Man kommt da ja auch kaum durch. Und mein Eindruck ist, dass man dort als kleinerer Verlag eben sehr schnell an der Seite liegen gelassen wird beim Durchlaufen, wohingegen ich in Halle 5 einen Platz, Luft und Fokus habe. Das ist schon die erste Halle, die leer läuft am Abend, also wo man merkt, okay, ab 17 Uhr, 17.30 Uhr ist es hier weniger. Wenn ich dann aber noch einen Termin in der 3 habe, merke ich, hier ist immer noch viel los. Es ist auch morgens im Zweifel die Halle, die als letzte voll läuft, weil sie eben in der Mitte liegt, von außen betrachtet. Aber wir können uns da nicht beschweren und ich finde auch, wir werden dort gut gefunden. Ich finde es gut.
Mhm. Ja, du hast eben schon angesprochen, ihr probiert ja alles mal aus. Ihr habt ja auch einiges ausprobiert oder damals war ich sogar noch auf der einen Messe dabei. Da hatten wir damals, war das 22, diesen sehr, sehr großen Stand 2022 mit, ich weiß nicht wie viel Spieltischen, 10, 12, 15.
Da hatten wir, glaube ich, 12 Spieletische auf 200 Quadratmetern, die wir uns mit Skellig Games geteilt haben.
Das war also riesig groß. Dann habt ihr gesagt, okay, im nächsten Jahr ein bisschen kleiner. Und dann im letzten Jahr habt ihr gesagt, wir machen jetzt einfach mal gar keinen Stand und gucken mal, was passiert. Also wir sparen uns quasi das Geld. Also nur so einen halben Stand so als Mitmieter quasi wart ihr dabei, sodass die Spiele schon repräsentiert waren. Aber ihr habt halt gesagt, nö, wir sparen uns jetzt mal den Aufwand und wollen mal Selbstbesucher sein. Dieses Jahr habt ihr wieder einen Stand gehabt, der war so mittelgroß, würde ich mal sagen. Also er war nicht mini-klein, aber er war auch nicht riesig. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so mal siehst in dem Zeitablauf, was ist denn die beste Option jetzt gewesen aus eurer Sicht? Also, oder hat sich eine als beste Option gezeigt? Die entspannendste war wahrscheinlich letztes Jahr.
Die entspannendste und wünschenswerteste war die vom letzten Jahr, das stimmt. Also der persönliche Einsatz, körperlich, geistig, den man bei der Messe bringt, der ist unfassbar. Der ist wirklich immens. Selbst als besuchende Person kannst du es wahrscheinlich nur zum Teil nachvollziehen, weil du ja jederzeit dir Freiräume nehmen kannst oder du überhaupt halt eben in deiner Freizeit dort bist. Das ist für uns, die da arbeiten, nochmal eine andere Belastung. Da war das letzte Jahr, als wir gar keinen Messestand hatten, natürlich ein Traum. Am liebsten hätten wir das so auch wieder gehabt und wir waren diesmal auch wirklich kaputt und fertig. Wie du schon eingangs gesagt hast, wir mussten erstmal danach nochmal so lange, wie die Messe gedauert hat, Minimum, uns wieder erholen. Das Fazit ist für mich trotzdem, also man kann erst einmal sagen, alle Modelle haben gleich gut funktioniert auf ihre Weise und für das, was sie sind. Weder der große Stand war jetzt irgendwie super geiler als kleinere, noch waren die kleineren problematischer. Die stehen ja in gewisser Weise auch immer ein bisschen im Verhältnis. Also wie viel Personal brauchst du? Wie viel kosten die Quadratmeter zu dem, was man am Ende vielleicht rausholen kann? Noch war es fatal, keinen Stand zu haben. Es war jetzt in dem Jahr natürlich auch eine Sache, über die viel geredet wurde, weil das ein bisschen Novum war und man das jetzt nicht unbedingt von uns erwartet hätte, durften wir dann auch in einigen Podcasts und Ähnlichem darüber berichten. Das ist ja nichts, was du in jedem Jahr wieder reproduzieren kannst, wenn du jetzt sagst, ich gehe nie wieder zur Messe. Also könnte man wahrscheinlich auch zur Marke machen, aber mein Takeaway ist, dass wir mit der Größe, die wir jetzt hatten, und die war wohlgemerkt 10 Quadratmeter kleiner, als wir wollten, also es gab einfach mehr Nachfrage, als Platz für Verlage da war, mit der Größe sind wir gut beraten und die werden wir auch weiterfahren, beziehungsweise versuche ich fürs nächste Jahr schon noch die fehlenden Quadratmeter dazu zu bekommen. Aber dann sind wir so in der typischen Größe, wie man uns eben auch 2023 kannte, wie man uns jetzt dieses Jahr gesehen hat, plus ein bisschen mehr Platz zum Ausprobieren von Spielen.
Mhm. Ja, also das, genau, man muss nochmal dazu sagen, ihr hattet dieses Jahr auch keine Spieltische in dem Sinne, wo man sich hinsetzen konnte und irgendwie eine halbe Stunde, Stunde irgendwas anspielen konnte, sondern es waren quasi alles nur so Pitch-Tables, wo ihr die Spiele kurz vorgestellt habt, sodass sich die Menschen eben einen Eindruck geben lassen konnten, okay, was passiert in dem Spiel? Ist es was für mich, ja oder nein? Und das wirst du auch beibehalten oder wird es wieder Spieltische geben.
Das ist so ein bisschen unserem Naturell geschuldet, weil wir alle, wenn wir einkaufen gehen, uns eigentlich gar nicht so sehr spoilen lassen wollen, sondern wir kaufen auch viel nach Gefühl. Wir kennen uns natürlich auch gut und sagen, was ist für uns das Richtige, und wir sind eigentlich alle im Team so, dass wir dann immer nur den Kopf reinstrecken in so einen Pitch und kurz gucken, okay, ich hatte das Spiel eh schon auf der Liste, könnte das für mich was sein, ja oder nein? Pitch sagt, ja, okay, dann kaufe ich mir das. Mhm. Ich verstehe, dass die Menschen da auch spielen wollen, und wir würden das dann auch gerne wieder anbieten. Das ist oft eben, wie gesagt, ein Platzproblem teilweise. Das ist ja so. Andere Messen, die sehr auf das Spielen ausgelegt sind und nicht so sehr eine Produktpräsentationsmesse sind, die geben dir die Quadratmeter, die du zum Spielen zur Verfügung stellst, auch günstiger. Das heißt, da kannst du natürlich einen Tisch aufstellen, da kann auch jemand eine Stunde sitzen, und wenn die Person dann hinterher sagt, ja, danke, nee, dann ist das nicht ganz so schlimm. Auf einer Messe in Essen, wo jeder Quadratmeter gleich viel kostet, musst du halt überlegen, ne? Mache ich den zur Verkaufsfläche oder mache ich den zu einer Chill-Out-Area, in dem irgendwie entspannt Brettspiele gespielt werden. Und das ist so ein bisschen Spagat halt. Ich glaube, wir sind alle sehr fokussiert darauf, wir Verlage, dass wir eben die Quadratmeter möglichst effizient nutzen, die Spiele auch verkaufen zu können. Das kommt eben dann mit ein paar Nachteilen. Übrigens ein Nachteil, also das kommt auch zu dem Nachteil, dass Endeavor gar nicht da war und als Spiel gezeigt wurde. Also es war tatsächlich so, dass wir auch so den Fokus darauf hatten, okay, wir müssen diesen teuren Messestand jetzt natürlich nutzen, die Spiele, die da sind, die verfügbar sind, zu verkaufen. Und da wir weder Frosted Games und noch wir ja Endeavor selber verkaufen, sondern in dieser Verlagspartnerschaft das Spiel eben exklusiv über unseren Vertriebler verkauft wird und über den Fachhandel, haben wir es quasi gar nicht gezeigt. Das war in dem Moment, wo du deine Quadratmeter planst, logisch. Während der Messe und auch im Nachgang haben wir gedacht, was haben wir da eigentlich getan? Also warum haben wir nicht Endeavor gezeigt? Natürlich standen die Leute bei Frosted Games und uns und wollten Endeavor spielen und sagen, ich habe es ja noch nie ausprobieren können und ich kann das jetzt nicht auf der Messe ausprobieren. Und da ist irgendwie erst, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, im Nachgang der Groschen gefallen. Also wenn du jetzt schon mal so ein Spiel hast wie Endeavor, und die Leute das ausprobieren wollen, da musst du vielleicht doch nicht jeden Quadratmeter so einplanen, dass du möglichst das Spiel verkaufst, was da ist, sondern dass man vielleicht auch so ein tolles Spiel wie Endeavor nachhaltig installieren kann. Also dass das einfach da ist, dass es präsent ist und dass es auch möglichst noch jahrelang da ist. Mhm.
Ja, finde ich eine sehr offene und ehrliche Betrachtung. Also da den Einblick nochmal zu geben, auch zu sagen, okay, das haben wir falsch gemacht, das war nicht so cool, dass wir uns da irgendwie gedacht haben, wir verkaufen nur das oder wir zeigen nur das, was wir auch verkaufen können. Zum Verkaufen kommen wir vielleicht nochmal, wie sich das für euch dann auch ausgegangen ist über die Messe. Lass uns doch aber nochmal so ein bisschen auf den Ablauf schauen. Also ihr habt schon gesagt, erster Messetag ist Mittwoch, da beginnt der Aufbau ja, aber da ist ja auch noch mehr. Da ist ja die Neuheitenshow, die hast du schon angesprochen, aber da findet ja auch noch viel mehr statt, abseits von Neuheitenshow und Aufbau des Messestandes. Was habt ihr denn noch alles gemacht am Mittwoch? Da passiert ja doch einiges, und es war einiges Erfreuliches dabei für euch vor allem auch.
Ja, das ist mega spannend, weil was da an dem Mittwoch passiert ist, habe ich selber überhaupt erst im letzten Jahr durch die Tatsache, dass wir keinen Messestand hatten, entdeckt. Denn in all den Jahren davor bin ich ja zu dem Zeitpunkt mittwochs, als die gleiche zu erwähnenden Dinge stattgefunden haben, auf den Knien im Messestand rumgerobbt, habe Tische aufgebaut und ähnliche Dinge gemacht. Bis ich dann letztes Jahr mal die Freiheit hatte, keinen Messestand aufbauen zu müssen und gemerkt habe, hey, da gibt's eine Pressekonferenz. Da gibt's eine Verleihung des Deutschen Spielepreises. Es gibt eine Neuheitenschau. Und all das habe ich zum ersten Mal überhaupt, nachdem ich ja jetzt seit 2017 auf der Messe bin, letztes Jahr persönlich mitgemacht und gemerkt, wie gut das ist. Und das ist natürlich was, da gibt's jetzt auch nur den Einblick eben, den wir haben, den können wir für euch öffnen, weil da kommen ja Besuchende eben nicht rein. Also der Mittwoch beginnt mit der Pressekonferenz, die sieht man ja dann auch im Stream, beziehungsweise sind dort zahlreiche BloggerInnen, Zeitschriften, Zeitungen, TV-Stationen, die das eben alles mitschreiben und dann ihre Meldungen entsprechend raushauen. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich sieht man hinterher in der offenen Presse nicht so viele Meldungen, wie Menschen anwesend waren. Also die Pressekonferenz ist schon immer sehr gut besucht. Ich denke da, sie hatten mir auch die Zahl gesagt, aber es waren locker 400 oder mehr PressevertreterInnen, locker.
Ja, das war wahrscheinlich auch wieder in der Eingangshalle. Ich war nämlich dieses Jahr auch nicht dabei.
Das ist vorne in der Eingangshalle, durch die später dann auch das Publikum am Donnerstag reinkommt. Das ist zu dem Parkplatz hin Eingang Ost, oder?
Ost ist das genau.
Ja, Eingang Ost, genau.
Die meisten kennen das deswegen, weil da die Toiletten sind immer.
Auch, ja, Toilette. Genau. Es ist ein schönes, helles Foyer, das ist dann eben bestuhlt. Da steht dann noch ein Kaffee, da kannst du dir einen Kaffee holen oder ein anderes Getränk. Also das ist alles schon richtig amtlich gemacht tatsächlich mit Bühne, einer kleinen. Die ist jetzt nicht besonders hoch, einen halben Meter hoch oder so. Mit einer PA, dass du da eben auch alle sprechen mit Mikrofon. Mit einer riesen Leinwand oben drüber, auf der Kennzahlen aus der Branche gezeigt werden, wie sich die Branche entwickelt hat, aber auch wie sich die Spiele entwickelt hat. Da gibt es dann immer Informationen, die teilweise gespeist werden, noch vom Verband der Spielverlage und ähnliches. Da haben wir eben mit drin gesessen, diesmal auch auf Ehrenplatz, weil klar war, mit Endeavor sind wir nominiert zum Deutschen Spielepreis. Wir werden einen der ersten drei Plätze belegen. So viel wussten wir zu diesem Zeitpunkt. Dementsprechend saßen wir mit Hesi von Frosted Games, der Johannes und ich da, dann aber auch das Team um Seti und das Team um Bombasters. Und nach der Pressekonferenz, da waren wir natürlich doch alle schon ein kleines bisschen nervös, wie geht das jetzt los, was passiert da jetzt, aber war das dann im Prinzip auch ganz gediegen gemacht, diese Preisverleihung. Erstmal wurde das Kinderspiel nochmal gefeiert, also des Deutschen Spielepreises. Dann wurden die Plätze 3, 2, 1 des Deutschen Spielepreises eben aufgezählt. Und wie gesagt, wir wussten vorher nichts. Wenn du erstmal hörst, du bist nicht auf dem Bronzeplatz, dann denkst du ja schon mal, cool, nicht Bronze. Also jeder dieser drei Preise, muss man dazu sagen, ist grandios, weil das bedeutet einfach, dass die Community diese drei Spiele sehr, sehr hoch schätzt. Und aus meiner Sicht, wir haben ja jetzt ja auch eben den Silberpreis geholt und nicht den goldenen, ist es tatsächlich am Ende auch wurscht. Wir wissen ja nicht mal, ob es nicht einfach nur drei Stimmen Unterschied waren. Es ist eine grandiose Anerkennung. Und genau, dann durfte ich eben mit Hesi von Frosted Games auf die Bühne bei Endeavor, dem Silberpreis für den Deutschen Spielepreis. Und das war auch nochmal witzig, weil ich bei der Kennerspiel des Jahresverleihung gar nicht nervös war. Da waren alle, die neben mir saßen, mega nervös. Der Originalverlag, der Ben, das hat er ja auch in seinem Stream offen gesagt, deswegen verrate ich da kein Geheimnis. Die haben sich, jetzt nicht der Ben, aber die vom Originalverlag, die haben sich wirklich die Hände in die Knie reingepresst. Die haben so schwerpressend geatmet. Die sind fast vom Stuhl gefallen. Wirklich, die hatten, die waren kurz vorm Herzinfarkt. Wirklich. Und da war das Einzige, was ich tun konnte und mir gesagt habe, cool bleiben. Also du musst jetzt hier cool bleiben. Die drehen gerade alle komplett ab. Ja, das hat auch funktioniert. Und dann hat es für mich aber gar nicht funktioniert beim Deutschen Spielepreis. Ich weiß nicht, woran es lag, ob das daran lag, dass es jetzt dreimal so viele Leute waren, die da zugeguckt haben, ob das so hell war, weil, weißt du, beim Kennerspiel des Jahres, da war dann noch irgendwie das Licht und du hast so hoch gestanden auf der Bühne, dass du einfach über die Leute geguckt hast und die saßen unten im Dunkeln. Ja, du hast einfach auf irgendeinen Punkt hinten geguckt. Da war es aber so, und das ist auch das Tolle an der Pressekonferenz, ich kenne ja da fast alle. Seit ich das jetzt mache, da sitzen ja BloggerInnen und die kennt man ja alle. Kanalbetreiber, YouTuber, Instagrammer, die sich da verdient gemacht haben und so, die kenne ich ja von Anfang an. Mit denen ist man ja per Du. Das ist nochmal was anderes. Das ist, als wenn du in deiner eigenen Schulklasse quasi nach vorne gehst und musst jetzt da das Einmaleins aufsagen und du bist nicht sicher, ob du es kannst. Du musst an die Tafel. Und ich hab gemerkt, Junge, du bist nervös, und ich hatte in dem Moment keinen Lösungsmechanismus dafür, also wie irgendwie guck da hinten einen Punkt an oder so, sondern es war echt so, ich hatte das Mikrofon in der Hand und aus meiner Sicht hat das Mikrofon mega gewackelt, weil das war nah vor mir und das hat so krass gewackelt, dass ich gedacht habe, das sehen jetzt alle, also spreche ich es direkt an, weil ich das auch irgendwie okay finde, ja, man ist ja kein Roboter. Ja. Weil die Menschen meinten, sie haben das nicht gesehen und sie fanden meine Ansprache dementsprechend zwar witzig, aber trotzdem dann irgendwie auch, ja, passend. Also es war keine Preisverleihung, wo man sich jetzt super auf die Schulter klopft und sagt, wie geil alles ist, sondern es war eine ganz menschliche. Ja, das kann cool. Man dazu, glaube ich, abschließend sagen. Und von da aus, also wenn du was fragen willst, mach gleich noch, sage ich nur, ging es dann eben in den Teil, den ich gleich nochmal darstellen werde, in die Neuheitenschau.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass du bei dem jetzt so nervös warst, weil eigentlich jetzt so, wenn ich überlegen müsste, ist eigentlich der Kennerspielpreis noch viel wichtiger von der Außenwirkung her, vielleicht wegen dem Pöppel, der da drauf dann ist und so. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, Als jetzt der deutsche Spielepreis, weiß gar nicht, ob der irgendwo drauf gedruckt wird auch, aber diese Pöppel, die kommen ja immer auf alle Packungen drauf und in alle Anzeigen rein und was weiß ich noch. Der deutsche Spielepreis ist ja schon so ein bisschen spezieller vom Preis her. Das ist ja schon so ein, ich will jetzt nicht sagen Nerdpreis, aber das ist schon so ein Szenepreis.
Ja. Ja.
Und deswegen ist es so erstaunlich, dass du da jetzt so nervös warst, weil eigentlich das größere Ereignis hat sie ja schon hinter dir.
Ja, da musst du allerdings die äußeren Umstände sehen. Also der DSP, der wurde jetzt morgens oder am Vormittag verliehen, nachdem wir, wie ich ja vorhin schon sagte, in einer halsbrecherischen Aktion noch die Neuheitenschau aufgebaut haben. Das heißt, wir mussten, damit wir es zeitlich überhaupt schaffen, das Frühstück ausfallen lassen.
So, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wahrscheinlich hast du zu wenig gegessen.
Dann hat der DSP den Kaffee angeboten und dann hast du halt wohl dosiert eine halbe Tasse schwarzen Kaffee nur getrunken, weil eine ganze wäre schon zu viel. Und das waren dann andere Voraussetzungen als beim Kennerspiel damals oder bei der Verleihung Spiel des Jahres im Juli, wo wir eben in einem Hotel nur für genau dieses Event untergebracht waren und nicht noch einen Messestand aufbauen mussten und.
Ja. Ja, da hast du ja schön den Kreislauf aus der Kurve geschossen wahrscheinlich.
Das denke ich schon, ja.
Ja, ja gut, dann schieben wir es mal darauf, ne? Dann liegt es gar nicht an dir persönlich, sondern es lag nur an den äußeren Umständen.
Hey, ich sage ja, man ist nur ein Mensch und wie gesagt, auch die spielen da ja mit rein.
Genau. Und dann warst du aber auch noch auf der Neuheitenschau und hast da so ein bisschen geschaut vielleicht mal und hast wahrscheinlich auch wieder jeden gekannt, ne?
Ist super. Also letztes Jahr war ich zum ersten Mal auf der Neuheitenschau. Die Tür öffnet sich quasi aus dem eben noch beschriebenen Foyer in die Halle 8. Ist das die Halle? Vorhalle, ne?
Ja, diese ja, Halle genau. 8 ist diese Wartehalle.
Die Wartehalle.
Die Baggage, denn dann ist später und so.
Genau.
Wo du deine Koffer abgeben kannst.
Und ich habe das ja vorher immer jemanden machen lassen, der das netterweise für mich aufgebaut und betreut hat. Ne? Das warst unter anderem ja du und das war auch schon genau. Der Ernst. Der Ernst ist auch nächstes Jahr wieder dabei. Also viele kennen den Ernst vielleicht auch noch als Spiele-Joker. Und ja, dann war ich letztes Jahr selber da und habe erstmal gemerkt, wie cool das ist, weil im Grunde genommen triffst du halt auch wieder alle, die du kennst, in einem Raum. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die Pressekontakte, sondern natürlich auch auf die anderen Verlage, die dort ausstellen. Und es ist deutlich weniger mühsam, die einfach da im Raum zu treffen, zu grüßen und ein Schwätzchen zu halten, als später über die Messe zu laufen und versuchen, mit denen einen Termin zu machen.
Ja, vor allem ist ja so, du wirst da kaum jemanden haben, den du mal so in Ruhe treffen kannst. Also das weiß ich ja auch noch aus der Zeit, du hast dann den Termin um 10 Uhr dort, um 11 Uhr dort und läuft es eigentlich nur von da nach da und zwischendrin bist du noch am Stand und versuchst irgendwie da noch was zu managen oder zu regeln, hilfst aus, also von daher, du hast eh keine Zeit eigentlich auf der Messe selber dann.
Richtig. Genau, und bei der Neuheitenschau haben wir dann eben eine strenge Auflage, was wir nur zeigen dürfen. Und man muss eben auch, wenn man mal, wie wir jetzt schon 8 Neuheiten dabei hatte, gucken, wie viel Platz man braucht, also den muss man sich dann auch kaufen. Ne? Man hat einen Tisch pro Verlag frei, aber wenn man mehr Platz braucht, weil man darf pro Tisch nur 3 Spiele zeigen, dann braucht man eben auch mehr Tische. Man könnte theoretisch auch noch einen viel größeren Aufbau, das haben jetzt manche große Verlage, die sozusagen ihren eigenen Stand mit eigenen Wänden haben. Aber im Wesentlichen sind es Tische, die wie Schultische sind und die kann man allenthalben noch mit einer Tischdecke dekorieren oder wir hatten für Deep Regrets so eine alte Weinkiste, so eine Holzkiste drauf gemacht und das alles ein bisschen schön angerichtet, noch mit den bemalten Miniaturen von Mythwind dabei. Und da macht vor allem Johannes natürlich, der ja unser Pressegesicht ist, die Termine, nicht die Termine, aber die spontanen Meetings dort. Und stellt da schon direkt die Spiele der Presse vor. Da kommen auch viele der Fotos her, die man so sieht im Netz oder auf Insta, die dann einfach direkt dort abfotografiert wurden.
Ja, und dann war ja der Mittwoch auch schon fast rum, ne? Da habt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen Standorganisation gemacht und habt euch da noch ein bisschen verdingt, damit das alles ordentlich aussieht. Habt das Lager verräumt, das ist ja auch immer wichtig, dass das Lager gut organisiert ist.
Es hat sehr gut geklappt. Da hatten wir auch schon einen fitten Supporter, der von Anfang an dabei ist, der Marc dabei. Und der hat sich das unter die Fittiche genommen, für Ordnung im Lager zu sorgen. Dann mache ich meistens mit Frank die Technik und Verkabelung, also sprich Kassen, iPads, in dem Fall sogar noch einen Geldscheinprüfer und was man nicht sonst so alles dabei hat. Wir haben auch extra zwei Kassen, damit es ein bisschen fluffiger ging diesmal. Genau, das wird alles quasi Mittwochabend an den Start gebracht, damit man Best Case dann Donnerstag starten kann.
Genau, und dann ging es auch schon los am Donnerstag. Ja, wie war es für euch der erste Tag? Ging das richtig steil gleich oder fing das langsam an? Wie startet so eine Messe bei euch?
Da gab es zwei Standorte. Der eine, der war tatsächlich sehr steil und der andere war sehr langsam. Also der langsame Standort war mein Team und ich, die im Stau standen. Und der steile Standort war halt die Messe, die dann schon geöffnet hatte und die Menschen, die sich vor unserem Messestand versammelt haben. Wir haben das völlig unterschätzt, wie voll das war. Also es war ja auch die vollste Spiel ever. Ne? Also an allen Tagen, ja, glaube ich, bis auf den Sonntag vielleicht ausverkauft.
Doch, am Sonntag auch dann, mittags irgendwann war dann auch alle Tickets weg.
Ja, also. Das heißt, da waren insgesamt dann 220.000 Menschen und die Stadt ist auch mal wieder komplett aus den Nähten geplatzt, verkehrstechnisch. Trotz aus unserer Sicht guter Planung waren wir, glaube ich, erst um 10.30 Uhr, vielleicht sogar noch später, 10.45 Uhr letztlich einsatzbereit am Stand. Wo viele, viele Menschen waren, donnerstags kommen ja immer, das ist kein Geheimnis, die gut Vorbereiteten, die genau wissen, was sie wollen und die sich das auch sichern wollen. Und da hat dann noch Marc, der gerade schon erwähnte, der von Anfang an dabei ist, ruhiges Gemüt gezeigt und die Menschen einfach schon mal an der Stelle bar kassiert und bedient, bis wir dann die Kassen und alles einsatzbereit hatten. Da kannst du immer mal holpern. Und ich bin dankbar dafür, dass die Leute das dann aber auch mit Humor wegstecken.
Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen. Also gerade bei so kleineren Verlagen, da wird viel mit der Hand am Arm, sagt man das so, gemacht. Oder
mit der heißen Nadel gestrickt.
Ja, weiß ich nicht mehr genau. Also hemdsärmlich, naja, ja, was auch immer. So, also man versucht schnell einfach eine Lösung zu finden für die Probleme, die sich stellen. Und man hat vielleicht auch nicht immer alles komplett so krass durchgeplant, wie das bei so einem Riesenstand ist, wie bei Kosmos oder so, die ja schon, sag ich mal, ewig viel aufzubauen haben alleine. Und wo auch vielleicht nochmal eine ganz andere Logistik dahinter steckt als bei euch jetzt. Ne?
Also. Ja, also wir sind super vorbereitet gewesen und es war auch jetzt sozusagen für uns im Backend die beste Messe ever. Also wirklich Dinge und Abläufe, die wir vorbereitet hatten, dass wir auch alles da hatten an Merch und Goodies und so. Wir haben ja nicht nur unser Magazin da gehabt, wir haben Kugelschreiber gehabt, noch Boardgames Kugelschreiber. Viele andere witzige Dinge so, die auch uns das Leben erleichtern. Das war schon mega, aber was du halt auch nie wirklich steuern kannst, obwohl man das ja weiß, ist, was passiert, wenn jetzt alle gleichzeitig zum Beispiel ins WLAN wollen und so. Also das sind immer so die erste Stunde ist da einfach Hardcore, bis sich das dann raussortiert hat, ja. Also das sind so technische Hürden, die wird es immer geben.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch abseits dieses ganzen, klar, ihr habt so euer Standardzeugs, was ihr habt, ne, Theke, dies, das. Aber trotzdem ist es ja auch immer viel Vorbereitung, denn es kommen neue Spiele dazu. Du musst gucken, welche Spiele haben wir dabei. Die Kasse muss entsprechend bespielt werden vorher. Es muss alles eingegeben werden, damit man das auch da einfach findet, einfach buchen kann, etc. Also es sind ja schon viele kleine Versatzstücke, die da zusammenkommen. Und ihr hattet tatsächlich als einer der wenigen Verlage das Glück, dass ihr alles am Stand hattet. Also alle Neuheiten waren tatsächlich verfügbar und konnten gekauft werden.
Das ist auch völlig verrückt, das stimmt und ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Also das ist zum einen natürlich so, dass Mythwind letztes Jahr noch nicht da war und deswegen dieses Jahr früh genug da war. Bei allen anderen Spielen ist es so, dass wir einfach wirklich sehr drauf gepocht haben, weil ich keine Lust mehr hatte auf dieses Ding, dass dann Spiele nicht da sind. Das ist jedes Mal wirtschaftlich auch einfach desaströs. Und vielleicht hat aber auch die Tatsache, dass wir letztes Jahr keinen Stand hatten, ja dazu beigetragen, weil dann eben letztes Jahr Ressourcen nicht in die Standplanung und alles gegangen sind und wir die Spiele so fertig machen konnten, dass sie dieses Jahr früher fertig wurden. Weil, was du gerade sagst, Entschuldigung, wenn ich noch kurz, ja, also die Kasse füllen und ähnliches, hast du ja gesagt, ne? Das sind ja so Prozesse, die finden Wochen vor der Messe statt. Also nicht nur, dass ich da die Deko, Banner, alles, was ich da zeigen will, habe, sondern genau, wie du schon sagst, ich muss Produkte anlegen, ich muss Rabatte anlegen, das alles muss in der Kasse sein, das muss alles durchgetestet werden. Das ist natürlich eben im letzten Jahr weggefallen. Da werden wir auch jedes Jahr routinierter, wir geben aber auch mehr Geld für Techniker aus und so, die das dann halt auch kann, und Gott sei Dank wird ja die Software, die wir benutzen, dann auch weiterentwickelt und passt sich dann auch wieder dem an, was wir brauchen. Also ich denke, wir können das hoffentlich so aufrecht halten, dass wir auch nächstes Jahr eben nicht unbedingt den Menschen sagen müssen, tut mir leid, aber das Spiel kam nicht. Sieht eigentlich für die Haupttitel, die werden wir nachher nochmal aufzählen, die hatten wir auch schon jetzt in der Vorschau, sieht es auf jeden Fall gut aus, dass die von der Planung her auch wieder so geplant sind, dass die mit Sicherheit auf der Spiel da sein können.
Genau, und dann lief ja die Messe so durch bis Sonntag und ihr habt keine Probleme gehabt mehr, ne?
Genau, da haben wir einfach nur noch schöne Meetings gehabt. Das ist auch immer schön. Man hat ja auf dem Messestand, haben wir ein kleines Büro. Gibt es noch Verlage, die haben das eben nicht, weil sie sagen, okay, die Quadratmeter kann ich mir nicht leisten. Das verstehe ich, aber es ist halt einfach ultra wichtig, auch für Johannes und mich, dass und Sven in dem Fall ja auch, dass wir Meetings eben auch mal im Kämmerlein machen können, weil so schön das ist, wenn du draußen bist, du wirst ja von allen Leuten gesehen, die wollen auch nur nett Hallo sagen. Das finde ich auch super, das mache ich auch immer total gerne. Trotzdem fragt man sich dann immer, wie kann ich jetzt beidem gerecht werden? Also den Menschen, die eigentlich einen kurzen Schwatz mit uns halten wollen und die, die ich gerade im Meeting habe. Insofern haben wir eben immer die Meetings in der Kammer, im Büro, in dem Fall 4 Quadratmeter Büro. Da habe ich auch mal auf Insta ein Foto gepostet, wie das da drin aussieht. Das ist einfach ein Tisch mit ein paar Stühlen. Man kann da zu dritt oder viert sitzen und es gibt noch ein kleines Regal mit den Spielen drin. Genau, und das heißt im Umkehrschluss auch für alle, die das jetzt hören, ihr Lieben, wenn ich nicht im Büro bin, sondern da draußen rumlaufe, dann könnt ihr mich auch ansprechen, weil ich sorge dafür, dass ich quasi meine öffentliche Präsenz und meine Termine voneinander trenne. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht den Kopf machen, der Daniel hat so viel zu tun, den kann ich gar nicht ansprechen. Wenn ich draußen rumlaufe, bin ich ansprechbar, sonst würde ich im Büro sein. Das ist einfach, weil ich weiß immer, dass Menschen sagen, ich habe dich gesehen, aber ich wollte dich nicht ansprechen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir uns kümmern, unseren Rückzugsraum zu haben, nicht ihr. Ihr dürft uns ansprechen, den Kopf müsst ihr euch wirklich nicht machen.
Jetzt hast du die Meetings erwähnt, was du noch nicht gesagt hast. Was sind das für Meetings? Also bei Sven, Translation Circus, würde ich sagen, wahrscheinlich irgendwelche Übersetzungen von Kickstartern, was auch immer. Also sowas, was machst du dann so da drin?
Ich habe jetzt dieses Mal vor allem einzelne Autorinnen getroffen, die mir ihre Spiele zeigen. Da sind schon alte Bekannte dabei, wie der Peter von Fika zum Beispiel, der ein neues Spiel hatte, was er mir gezeigt hat. Dann neben den AutorInnen treffe ich aber auch Partnerverlage, zu denen gehe ich entweder hin, wenn die ein großes Portfolio haben, was ich mir da angucke. Das mache ich auch zum Beispiel bei Lizenzagenturen, da gehe ich auch hin und gucke mir das Portfolio an. Und zu uns kommen dann eben vor allem PartnerInnen, die schon mit uns so arbeiten, dass sie unsere Spiele lokalisieren oder wir ihre Spiele lokalisieren, wo ich eben nicht über eine Lizenzagentur arbeite, sondern den Kontakt zum Verlag selbst habe.
Das klingt jetzt so spannend, dass ich gerade gedacht habe, da machen wir mal ein extra Nähkästchen dazu, dass du mal erzählst, wie kommt ihr eigentlich an die Titel? Du hast jetzt Lizenzagenturen gesagt, Partnerverlage, freie Autoren kommen zu dir. Also da können wir vielleicht auch nochmal ein Nähkästchen machen. Wenn das die Leute interessiert, das können sie mal in die Kommentare bei wo auch immer schreiben. Weiß ich nicht, Insta, Blue Sky, whatever. Ist ja nicht mehr so schön, ne, dass man so eine Kommentarfunktion unter so einer Webseite hat. Das war früher.
Du kannst, glaube ich, sogar bei Spotify mittlerweile Podcasts kommentieren.
Da kann man kommentieren, ja, das weiß
und
ich.
Dann droppe ich an der Stelle natürlich gerne mal den Discord-Server. Richtig. Generell geht einfach auf boardgamecircus.com und dann oben unter Service auf Kontakt. Da sind alle Social-Media-Kanäle aufgelistet. Aber einen, den ich besonders gerne mag, weil ich den auch eben wirklich halb privat, freizeitlich nutze, ist halt unser Discord-Server. Da nehmen wir dann auch kein Blatt vor den Mund. Also wir sind da ganz offen, wie wir es jetzt hier auch tun, wenn wir quatschen. Fragt eure Fragen, wir geben die Antworten.
Genau, und wie gesagt, lass uns da mal den nächsten Nähkästchen vielleicht dazu machen. Wie funktioniert eigentlich so der die Neuheiten-Akquise bei euch. Aber lass uns nochmal apropos Neuheiten so ein bisschen darauf schauen, wie ist es denn gelaufen mit den Neuheiten? Ihr hattet Deep Regrets dabei, ihr hattet Instinct dabei, ihr hattet Strange Worlds, Strange, der Titel, den kriege ich einfach nicht hin, das war beim letzten Mal schon.
Das war
Strange World Above the Clouds dabei, Naishi dabei, Mythwind Familie und Freunde Erweiterung, Hermit 2.0 war dabei. Wie ist es denn mit den Neuheiten gelaufen? Wo sagst du, ist alles gut gelaufen oder waren irgendwelche Sachen dabei, wo du sagst, nicht gut gelaufen?
Nee, ach so, und das waren jetzt wirklich die neuesten, aber Anfang des Jahres waren ja auch noch Task Team und Ich stecke Lift richtig dabei und so kommen wir jetzt auf die 8, nur falls jetzt jemand denkt, Moment,
bestimmt
der Kerl hat
doch mitgezählt.
Genau, der Kerl hat doch gerade gesagt, wir hatten 8 Neuheiten dabei und jetzt hast du nur 6 aufgezählt oder was? Nein, also genau, die beiden Partyspiele waren da, klar. Da beobachte ich auch beim Messen, dass es Ich stecke im Lift dank seiner schnellen also absolut null Einstiegshürde, seinen schnellen Einstiegs wirklich immer gut verfängt und gut funktioniert. Aber der richtige Burner war natürlich Deep Regrets. Ich weiß auch gar nicht genau, woher das kam, weil ich hätte jetzt gedacht, es ist ja schon ein Weilchen verfügbar und die Menschen haben das vielleicht einfach sich schon anderweitig geholt, aber der Run auf Deep Regrets, der war enorm. Also das war nach 2 Tagen ausverkauft. Wir hätten gerne noch irgendwie Samstag, Sonntag das weiter verkaufen können. Das war schon ganz klar irgendwie das meist nachgefragteste Spiel. Gibt's aber, wie gesagt, wenn ich jetzt sage ausverkauft, dann heißt es ja immer nur, dass die Mengen, die wir mitgenommen haben, nicht gereicht haben. Alle diese Spiele, von denen wir reden, die gibt's ganz normal verfügbar im Handel. Ich springe mal zu Strange World Above the Clouds. Das ist ja ein Titel, der so gut von der Zunge geht. Und das wiederum müsstet ihr euch relativ schnell snacken, wenn ihr das haben wollt. Da haben wir nämlich nur noch 50 Stück auf Lager. Das geht weg wie heiße Fritten.
Das ist ein bisschen wie bei Home Order Shopping hier.
Ich dachte jetzt, ich erwähne es gerade mal, weil das ist tatsächlich so Surprise. Also genau, weil aus meiner Sicht sind gerade jetzt Strange World, Instinct und Naishi alle auch etwa zeitgleich gekommen. Die sind auch alle aus meiner Sicht ziemlich gleich gut. Das Strange World hat da erstmal am Anfang halt, glaube ich, das Rennen gemacht und das ist jetzt ausverkauft nach 50 Stück, die wir noch haben. Die Neuauflage ist aber schon beauftragt. Da muss man dann einfach jetzt mit einer Wartezeit von ungefähr 3 Monaten rechnen.
Gut, es könnte natürlich sein, dass es noch beim ein oder anderen Händler liegt. Ja? Also das ist ja auch ausverkauft.
Das ist
richtig. Heißt ja, genau. Ausverkauft bei euch im Lager heißt nicht ausverkauft in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, sondern
genau.
Könnte sein, dass beim Seetroll in Konstanz noch 2, 3 liegen und dann kann man es da noch bekommen. Oder Online-Shops.
Zum Beispiel.
Wo auch immer.
Nee, das ist schon so, genau. Die gehen ja erstmal aus unserem Regal in die Regale des Handels, aber erfahrungsgemäß ordert der Handel jetzt auch nicht so eine dicke Menge, also dass sie dann irgendwie bis in die Tiefe des Regals stapeln, sondern die sind halt oft auch in der Breite aufgestellt, sagen, mein Regal ist mein Lager und mehr als das, was im Regal steht, haben sie dann nicht. Genau, aber das ist jetzt nur der Hinweis, Strange World. Instinct hat sich dann auch irgendwie, und genau wie Naishi, bis zum 4. Tag ausverkauft. Family and Friends, also Freunde und Familie, die Erweiterung von Mythwind ebenso. Da vielleicht einfach auch mal ein Dankeschön an Johannes für die gute Pressearbeit. Das hat ja offensichtlich dazu geführt, dass die Menschen von diesen Spielen wussten, dass sie dann auch wussten oder ihr da draußen wusstet, das würde ich mir auch gerne kaufen auf der Messe. Und ich finde es eine coole Erkenntnis, also dass eben ja dann doch gerade an diesem Donnerstag, aber auch an allen Folgetagen diese Spiele bei uns gekauft werden, obwohl die ja jetzt schon wie das Deep Regrets vorher auch im Handel und überall waren. Aber es gibt einfach wahrscheinlich so eine, das hat man so intus als Gamer, dass man sagt, okay, ich habe mein Budget, ich habe die Messe, da gehe ich hin, da hole ich mir wieder neue Spiele. Dann ist man ja auch im Prinzip Wochen bis Monate lang damit beschäftigt, die zu spielen. Und das ist einfach so ein Intervall. Und wenn wir uns das klar machen als Verlag, dass nicht alle ihre Spiele irgendwie unterjährig in den Läden kaufen, sondern sagen, sie haben so ihr Intervall, dann ergibt sich daraus auch eine Logik, warum dann der Run auf der Messe auf solche Spiele dann doch wieder so groß ist.
Na? Ja, das heißt also, ihr habt eigentlich gut verkauft, ne? Wenn alles ausverkauft war, hättest du dir gewünscht, noch ein bisschen mehr mitzunehmen oder wäre das noch gegangen überhaupt? Weil Lagerplatz ist ja auch immer super begrenzt bei so einer Messe.
Der Lagerplatz stellt da ein bisschen die Begrenzung dar, das stimmt, aber ich hätte gerne mehr mitgehabt und das ist auch ein Learning. Also wir haben eigentlich dann sehr konservativ gerechnet, kann man sagen, ne? Ein bisschen zu konservativ, wenn wir bei manchen Spielen am zweiten Tag ausverkauft waren, trotz Erfahrungswerten aus dem Vorjahr. Jetzt muss man dazu sagen, letztes Jahr hatten wir ja keinen Messestand.
Ich kann sagen, das sind auch schlechte Erfahrungswerte aus dem Vorjahr.
Das heißt, wir nehmen immer die Werte von anderen Messen, setzen die ins Verhältnis, gucken auch, was lief im Vorjahr, vergleichbare Titel auch, vergleichbare Preisklassen. Dann legen wir da noch eine Schippe drauf immer. Aber was das Ganze auch nicht berücksichtigt, ist vielleicht eben so ein generelles Wachstum von Board Game Circus, mehr Wahrnehmbarkeit, möglicherweise eben auch jetzt nochmal durch Preise oder Ähnliches. Das ist so ein Ding.
Ja, und es ist ja auch immer so, es sind ja komplett andere Spiele mitunter, ne? Also deswegen ist ja die Vergleichbarkeit, ob du jetzt letztes oder vorletztes Jahr dies oder jenes Spiel sich gut verkauft hat, kein Garant dafür, dass sich ein anderes Spiel, was zu einer ähnlichen Preisklasse ist, genauso gut verkaufen wird. Das hängt ja auch manchmal so ein bisschen, man kann es auch gar nicht einschätzen, was es dann wirklich ist, was das ausmacht. Ne? Es ist so, wird ja dann oft unter dem etwas negativ konnotierten Hype so zusammengefasst. Das ist ja so ein bisschen schwierig vorherzusagen eigentlich.
Das finde ich aber spannend, weil ich hatte den Eindruck, dass dieses Jahr insgesamt weniger Hype war und mehr echtes Interesse und auch, sag ich mal, Kaufbereitschaft. Also insgesamt, und das habe ich auch gehört, wenn ich mit anderen Verlagen gesprochen habe, lag über der Messe so ein anderer Vibe. Also der Vibe war extrem gut verglichen mit den letzten Jahren. Da waren wir ja zum Teil auch noch in so einer Corona-Ausschleichphase. Und diese Messe hat sich also nicht nur jetzt, wenn ich mit Ausstellern gesprochen habe, auch wenn ich mit den Besuchenden gesprochen habe, die hat sich so sehr leicht und beschwingt angefühlt, befreit, so wie sie vor der Corona-Zeit war, normal sozusagen in Anführungsstrichen und aber auch einfach toll entwickelt. Also es gibt ja auch schon viele Dinge, die rundherum noch besser geworden sind. Die geile App zum Beispiel und so. Also der ganze Messebesuch, der ist bei allem, was man meckern kann. Zum Beispiel gibt's ja nicht plötzlich mehr über Nacht mehr Toiletten oder so. Oder diese Fahrsituation, die wir vorhin angesprochen haben. Aber die ganze Messe ist insgesamt in der Art, wie sie sich präsentiert, was sie anbietet und so, auch noch einfach mal besser organisiert. Es ist ein super Erlebnis gewesen und das hatte ich, also ich finde, es war das beste Messeerlebnis, seit ich auf die Messe gehe. Also es ist einfach irgendwie geil strukturiert, man hat einen guten Überblick und die Menschen, das könnt ihr ja dann selber sagen, ob ihr das auch so empfunden habt, aber die Menschen, die wirkten alle also so voll im Hier und Jetzt. Und deswegen, das war gar nicht so der Hype, ich muss genau dieses eine Spiel haben, sondern es war so ein großes Interesse auch einfach.
Ich hatte auch das Gefühl, es war sehr breit, das Interesse. Also es gab schon diese typischen Schlangen und so ein paar Titel, wo jeder gesagt hat, da muss ich mich jetzt anstellen, damit ich das bekomme noch, weil man wusste, es gibt nicht mehr viele. Und man wusste vielleicht auch, wer weiß, ob es das jemals wieder gibt hier oder ob das überhaupt ein deutscher Verlag rausbringt. Das sind ja auch so die Gelegenheiten, wo man dann eigentlich Spiele in Essen kaufen sollte, auf jeden Fall, weil man dann vielleicht gar nicht mehr an den thailändischen Verlag rankommt, der vielleicht das coole Würfelspiel gemacht hat, was man da entdeckt. Aber das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Lass es mal so langsam zum Ende einbiegen, glaube ich. Wir haben uns schon ganz schön verquatscht hier. Ihr seid jetzt fertig mit der Messe, ihr habt euch ein bisschen erholt, aber die nächsten Projekte, die stehen ja schon an. Und ein paar davon waren ja auch auf der Messe zu sehen oder sogar alle, glaube ich, oder?
Also wir haben auf der Messe auch schon in der Vorschau die Sachen gezeigt, die jetzt bei uns in der Vorbestellaktion sind. Witchbound, das schöne Point-and-Click-Adventure, Storyfold Schattenwald. Auch ein Ringbuchspiel, aber ein bisschen mechanischer gelagert. Das Stone Saga, ein großes offenes Erkundungsspiel und das Fame and Fable, ein Dungeon Crawler ohne Dungeon, in dem du einfach töten, looten und gewinnen darfst.
Genau.
Und die drei
Spiele.
Nur das
Spiele, Wesentliche einfach.
Ja, genau. Die drei Spiele, vier, ich kann auch nicht mehr zählen, hatten wir ja als Vorab-Exemplare eingeflogen, beziehungsweise da noch als englisches Exemplar. Und die könnt ihr halt gerade vorbestellen. Die werden eben, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, dann wahrscheinlich dadurch auch einfach nächstes Jahr auf der Messe eben pünktlich da sein, weil die eben für Q1, Q2, Q3 nächstes Jahr, also die ersten drei Quartale geplant sind.
Ja, also da kommt dann nochmal was auf uns zu. Und das werden ja dann quasi auch dann schon die Neuheiten des nächsten Jahres sein, wenn man so will, ne? Also das sind ja schon die Spiele, die dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr auf der Messe sein werden.
Genau, das wären die großen Neuheiten tatsächlich. Auch da siehst du, warum ich gerne noch mal 10 Quadratmeter oder mehr hätte, die wir dieses Jahr ja eigentlich auch schon haben wollten. Denn für diese Spiele brauche ich entsprechend Platz. Und unsere Smallbox-Line, in der wir dieses Jahr Instinct Wizards Cup draußen hatten, die sieht ja dann auch noch, und das Hermit 2.0, was du gerade erwähnt hast, also die drei kamen ja jetzt quasi in diesem Jahr neu in der Smallbox-Line und Anfang nächsten Jahres geht es dann ja los, wenn die Spieldochmesse in Dortmund ist, dann kommen die ersten 9 Spiele der Smallbox-Line. Das wird Confusing Lands, das wird Moonlight und Hidden Leaders Duel, genau, Heimliche Herrschaft Duell. Und genau, auch die werden dann ja auf der Messe gezeigt, weil sie da für die meisten Menschen noch neu sind.
Ja, dann ist ja eure Pipeline schon gut gefüllt für nächstes Jahr, kann man sagen. Und
genau.
Wer weiß, vielleicht kommt ja noch das eine oder das andere dazu. Manchmal kommt sowas ja auch noch von der Seitenlinie. Aber haben wir ja schon gesagt, das besprechen wir mal wann anders, damit wir uns hier nicht komplett verquatschen heute. Lass uns aber zum Abschluss nochmal ganz kurz über Endeavor reden. Wir haben zwar eben schon so ein paar Sachen gesagt, aber trotzdem würde es mich jetzt nochmal interessieren. Es ist ja das erste Mal für dich, dass ein Spiel einen so wichtigen Preis gewonnen hat. Das ist schon, ein paar Preise haben sie schon mal gewonnen, die Spiele, meistens aber im Ausland. Glaube ich in Österreich, in Niederlande und ich glaube auch mal in Frankreich eins oder so. Aber der Deutsche Spielepreis und Kennerspiel des Jahres, das sind ja nochmal für gerade für Deutschland, Österreich, Schweiz ganz, ganz wichtige Preise, sogar teilweise international mittlerweile. Also Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres, das geht ja mittlerweile global als wichtigste Spieleauszeichnung, kann man fast sagen. Wie war das denn für euch? Also vor Ort hast du ja schon mal gesagt, mich würde eher interessieren jetzt nochmal, was heißt das denn für euch als Verlag? Also ich stelle mir immer vor, dass man dann das Problem hat, wenn man gerade als kleinerer Verlag mit sowas konfrontiert wird, dass man auf einmal unfassbar viele Spiele bestellen muss. Und das ist ja nicht so wie bei einer App beispielsweise, die ich entwickelt habe, wo ich am Anfang ganz viel Aufwand reingesteckt habe. Dann kriegt die eine Auszeichnung und dann wird die ganz viel runtergeladen und das ist eigentlich einfach nur noch super, weil ihr müsst ja dann leider auch noch das Produkt bereitstellen, das den Preis gewonnen hat und müsstet das ja vorher jetzt kaufen und beschaffen. Und das ist ja auch ein immenser finanzieller Aufwand, der einfach damit jetzt nochmal im Nachhinein verbunden ist. Auch wenn natürlich dann hinterher vielleicht was zurückkommt.
Ja, das ist eine Riesenaufgabe auf jeden Fall. Und insofern war das auch so, vielleicht rührte daher auch ein bisschen meine Entspannung damals bei der Verleihung zum Kennerspiel des Jahres her, dass ich gesagt habe, also ob wir das jetzt gewinnen oder nicht, ich weiß gar nicht, was besser ist. Weil ich wusste schon, wenn wir das gewinnen, und natürlich ist es gut, bitte versteht mich da nicht falsch, aber ich wusste, wenn wir das gewinnen, dann stehen wir vor ganz neuen Problemen. Endeavor war ja schon ein Spiel, das sich auch ohne jeden Preis gut verkauft hat. Aber die Preise, die wir jetzt bekommen haben, die stellen natürlich nochmal insofern irgendwie einen Katapult dar, als dass mehr Menschen von dem Spiel erfahren, vielleicht auch Menschen in Bereichen, die wir so nicht erreicht hätten. Wir haben eben die Pressekonferenz angesprochen, da ist das Fernsehen, da sind Radiosender. Ich wurde jetzt bei mir im Dorf angesprochen, Daniel, ich habe dich im SWR gehört. Ich sag, was habe ich denn im SWR gemacht? Ja, du hast da was erzählt von dem Spiel und der Preisverleihung. Und ich meine, wir reden hier von einem 1000-Leute-Dorf, wo mich eine 70-Jährige anspricht, sie hat mich da gehört. Die kauft sich das Endeavor vielleicht nicht für sich, aber vielleicht spielen die am Ende ein Endeavor in ihrer Familie. Das ist einfach der Punkt. Was ich sagen will, ist, wir erreichen dadurch natürlich mehr Menschen. Dann haben wir die Schwierigkeit zu kalkulieren, wie viel mehr Menschen sind das denn, die dieses Spiel dann vielleicht kaufen wollen und welche Mengen müssen wir ordern. Und es war schon vor der Preisverleihung so, also im Juli, jetzt rede ich vom Kennerspiel des Jahres, dass wir die Fabrik angespitzt haben, im Prinzip die Hand über den Produktionsknopf zu haben, dass wenn wir den Preis gewinnen, die einfach nur noch draufhauen müssen und die Produktion losgeht. Mengenmäßig ist es schwierig, weil ein Kennerspiel ist jetzt kein Spiel des Jahres. Also bei einem Spiel des Jahres, da weißt du einfach, das ist in jedem Kaufland drin oder hat nicht auch manchmal sogar Rewe-Spiele. Also das taucht einfach überall auf. Beim Kennerspiel ist es ein bisschen diffiziler. Das ist eine Gratwanderung zwischen wie hoch ist die Sättigung, wie hoch ist noch die Nachfrage, wie viele Menschen werden jetzt erreicht, die wir vorher noch nicht erreicht haben. Wie schnell kann das Spiel auch da sein? Also wenn das jetzt länger dauert, dann darf ich natürlich auch nicht zu viele ordern, weil dann verpufft das Momentum. Und es hat uns, wie du schon gedacht hast, vor eine große Herausforderung, vor allem eben finanziell gestellt. Also die Spiele konnten dann produziert werden, wenn auch trotz der Zusage, dass es sofort losgeht mit ein bisschen Verzögerung, was eben Momentum kostet. Aber finanzieren konnten wir die natürlich nur, indem wir da auch, oder ich spreche jetzt mal vor allem für mich, weil das wir sind ja Frosted Games und Board Game Circus, aber die Board Game Circus Seite, bei den anderen sieht es nicht viel anders aus. Aber wie gesagt, wer da den Vorhang wie weit aufmacht, ist, darf ja jede Seite selber entscheiden. Ich mache den Vorhang so weit auf, dass ich sage, das geht natürlich nur mit einem Kredit. So, und dann ist die Frage, wo kriegst du denn jetzt da als kleiner Hansel einen Kredit her? Und spannenderweise war das eben dann so, dass, also eine Bank will einen Businessplan, will dies, das und eine Ananas, ja. Also das kriegst du dann in der Kürze der Zeit auch nicht hin, den das zu verklickern. Im Endeffekt habe ich dann Kredite gesourced und mir quasi die Summe, die ich da brauchte, aus drei verschiedenen Quellen zusammengestellt. Und da hat auch die Family noch mitgeholfen. Also, ne, wo das geht, danke. Und dann hast du die Zahlungsverpflichtungen plötzlich. Also das ist dann was ganz Schäbiges. Ne? Natürlich kriegen diese Leute alle ihr Geld zurück, inklusive der Bank beziehungsweise dieses kreditgebenden Institutes, wo du ja dann auch noch, in dem Fall sind es halt über 1.000 Euro Zinsen pro Monat gewesen. Das war ein ganz dreckiger Kredit, sage ich ganz ehrlich. Ja. Und,
das klingt, wo hast du den irgendwo in Freiburg so. In der Kasse? Oder wo hast du den?
Nein, die gab es schon offiziell. Aber wenn du versuchst, ohne Businessplan kurzfristig Geld zu bekommen, dann zahlst zu entsprechen dafür.
Ja, da bist du froh, wenn du wieder zurückgezahlt hast, ne?
So ist es, genau. Und wann haben wir das geschafft? Also, ne, wir sind noch mitten im Prozess und wir können auch, und da sprechen wir jetzt von den positiven Effekten, diesen Kredit, den wir aufgenommen haben, oder diese Einzelkredite, die Summe des Ganzen, können wir dann bis Ende des Jahres auch eben wieder auszahlen, wenn dann das ganze Geld reinkommt. Es ist ja so, das wäre auch eine Sendung für sich, aber nur weil die Spiele dann da sind, hast du noch nicht das Geld dafür, ja. Jetzt muss man im Fall von Endeavor sagen, und das ist ja das Tolle dann an dem Preis, dass wenn wir Spiele importiert haben, die kamen jetzt immer containerweise, ein Container nach dem anderen, dass der Container eigentlich immer schon verkauft war, bevor der ankam. Aber trotzdem zahlt der Handel oder der Großhandel ja erst dann, wenn er das Spiel erhalten hat, plus Zahlungsziel. Und so ein Zahlungsziel liegt dann bei teilweise 45 Tagen. Also wenn ich jetzt ein Spiel vorfinanziere, dann dauert es, bis es dann bei mir ankommt und ich dann irgendwann Geld kriege, Monate. Wirklich Monate. Und dementsprechend hat so ein Verlag wie unserer da dann eine herbe Finanzierungsnot und eine entsprechende Durststrecke. Und das alles natürlich unter dem schönen Perspektive, dass wenn das Geld dann aber kommt, man am Ende ja damit auch Profit gemacht hat, ja, dass sich das ja auch auszahlt, das ist ja das Gute. Es bleibt dann ein Restrisiko am Ende so mehr oder weniger bei den in Anführungsstrichen letzten zwei oder drei Containern, weil irgendwann musst du ja aufhören, in diesen Mengen zu ordern. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo die Nachfrage auf ein erträgliches Maß zurückgeht, und wenn du da dann nicht rechtzeitig gestoppt hast, dann hast du sehr, sehr viel Spieler auf Lager und dann hast du natürlich das umgekehrte Problem und dann ist auch der Profit, den man gemacht hat, wieder verpufft. Kurzum, ihr seht schon, das ist ein großes Gedanken- und Zahlenspiel, das man da betreiben muss. Das schafft irgendwie einen Overload, der sehr anstrengend ist. Also das muss man halt auch mental abkönnen, das Risiko zu tragen, unternehmerisch. Das muss man nicht unbedingt haben. Also man kann sehr, sehr glücklich werden ohne all das.
Das stimmt auch. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz schön gewesen, nicht nur den Preis in Händen zu halten, sondern auch so ein tolles Spiel im Portfolio zu haben, das so einen Preis gewonnen hat. Würdest du jetzt nochmal ganz knapp zum Ende hin noch sagen, ja, das hilft uns auch als Verlag und als Marke vielleicht weiter, den Preis in der Sichtbarkeit beispielsweise, oder da mache ich jetzt wieder ein Riesenfeld auf, dass sich vielleicht neue Handelskanäle erschließen dadurch, weil ihr auf einmal auch von Müller Drogeriemärkte angefragt werden. Die merken dann, ach guck mal, die haben ja auch ganz coole kleine Spiele, vielleicht nehmen wir so eins mal rein und gucken mal, wie es läuft, also so ein Strange Worlds Above the Cloud.
Das ist in dem Fall echt gut, dass du fragst, weil ich habe gerade nur eine ganz andere Perspektive gehabt, nämlich auch wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen auf die Messe und den DSP, dann kommen eben diese Menschen, die ich ja schon seit ich das mache, kenne und sagen, voll cool, Daniel, freut mich für dich, freut mich in dem Fall für euch, wir sind ja zwei Verlage, total verdient und das ist auch schön, dass nach all den Jahren auch mal die Anerkennung kommt und tatsächlich ist es ja so, dass dann der Preis nur für das Spiel ist, aber in der Wahrnehmung der Menschen ist es so ein bisschen eher wie für das Gesamtwerk. Ja, also man wäre ja nie dahin gekommen, dieses Spiel zu machen, diese Partner für sich zu gewinnen, also wir unsere Partner für uns gewinnen als Verlagspartner, wenn man nicht die Arbeit machen würde und so gut machen würde, wie wir sie machen. Und dafür kriegst du dann eben persönlichen Zuspruch und das ist einfach ganz, ganz toll. Der Marke selbst bringt es ein bisschen was, ja. Also wir sind immer auf dem Fuß, dass wir sagen, die Spiele sind eigentlich das, was im Vordergrund steht. Die Leute sehen die Spiele. Und ganz viele Menschen, und wir reden nicht von den Menschen, die bei uns auf dem Discord-Server sind, die sich für uns interessieren. Die meisten Menschen interessieren sich für das Spiel und wissen nicht mal mehr, welcher Verlag dahinter steckt. Geh mal raus und frag mal jemanden, von wem Flip 7 ist, das sich millionenfach verkauft hat. Okay, das ist aber auch nicht schlimm für mich. Ich bin da jetzt kein Rockstar, der das braucht. Der Marke nützt es aber da was du angesprochen hast, tatsächlich. Also dann kommen natürlich auch größere Ketten oder ähnliches. Du hast jetzt Müller angesprochen, Thalia hat auch mal unsere Spiele gelistet und sagt, okay, dann schauen wir mal. Ja, und im Schatten eines Endeavors können dann andere Spiele zumindest mit verfügbar gemacht werden. Ob sie dann von denen jetzt geordert werden oder ähnliches, das wird sich noch zeigen.
Gut, das ist ja nochmal... Machen wir einen extra Podcast mal zu, wie das dann so läuft. Aber hast ja eben schon gesagt, so diese ganzen Handelswege und wann kommt eigentlich welches Geld und so. Das machen wir mal abseits dieses Podcasts. Weil wir haben jetzt eine Stunde voll, Daniel. Es war wirklich, glaube ich, sehr aufschlussreich, da mal einen Einblick zu kriegen, wie die Messe für euch gelaufen ist. Auch vor allem vor dem Hintergrund der vielen Experimente in den Jahren vorher. Zu sagen, okay, ich glaube, hier haben wir jetzt unseren Sweet-Spot gefunden. Hier wissen wir jetzt, okay, das können wir bespielen, das kriegen wir hin. Größer muss nicht sein, das ist dann wieder zu aufwendig. Und da bräuchst du ja dann schon fast so ein eigenes Messeteam. Und das ist, glaube ich, vielleicht noch nicht so ganz richtig. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Preis dazu und ruckzuck seid ihr so groß, dass ihr dann doch das Messeteam habt, das sich ausschließlich um die Messen kümmert. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Ich würde sagen, wir machen für heute einen Knopf dran. Wir machen noch nicht ganz Feierabend, weil der Podcast muss ja noch produziert werden. Aber für heute machen wir mal Schluss. Ich fand's cool. Du hast wie immer die letzten Worte.
Ich bin einfach happy. Mach's gut, Dirk.
Danke, Daniel. Ciao.
Tschüss.